Das habt ihr jetzt ja auch rausgefunden. Ich finde dieses Labeling halt auch so unfassbar nervig, weil ich habe auf meiner gesamten Laufbahn wahrscheinlich schon jeden Titel gehabt, den ihr euch vorstellen könnt. Also ich war mal Projektmanagerin, dann war ich irgendwie Social Creative, dann war ich Account, dann war ich Strategist. Ich war schon alles. So, aber am Ende habe ich immer das Gleiche gemacht, so, ne? Aber niemand wusste das so richtig einzuordnen. Deswegen ist die Frage eher, ist es auch ein Titelthema oder ist es ein Skillset-Thema, ne? Also auch hier wieder, what can I bring to the table?
What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Bill Birnbach hat bei DDB 1949 einen Texter und einen Grafiker zusammen an einen Tisch gesetzt. Das galt lange als Grundstruktur der Branche. 75 Jahre später lösen sich diese Schubladen zunehmend auf. Genau darüber sprechen Bärbel Unkrich, Chefredakteurin der Campaign, und ich mit Annika Manik oder Shorty, wie sie die meisten nennen. Sie bewegt sich seit rund 20 Jahren in genau diesem Zwischenraum. Heute als Director Influencer and Creator Solutions bei We Are Social. Viel mehr als starre Profile zählen für sie Leute mit starken Ideen, Leidenschaft und jede Menge Impulse aus unterschiedlichsten Bubbles. Herzlich willkommen bei What's Next Creatives, liebe Shorty. Ich freue mich total und Bärbel freut sich mit mir, dass du heute unser Gast bist und wir ein so spannendes oder wahrscheinlich viele Themen gemeinsam am Wickel haben. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin ultra hyped.
Ja, du hast, von mir. Ja, wir auch. Sorry. Ja. Absolut, wir sind auch hyped. Ich habe vor allem, weil du hast uns ja, als wir zuletzt gemeinsam sprachen, ein kleines Geheimnis verraten. Du hast gesagt, eines deiner Tattoos, ich weiß nicht, ob es eins deiner ersten oder vielleicht sogar das erste war, das erste, ja, trägt den Satz d'ici et d'ailleurs. Also übersetzt natürlich von hier und von dort. Du beschreibst das letztlich als roten Faden für deine kreative Perspektive und irgendwie auch für dein Leben und all das, was dich ausmacht und am Laufen hält und beschäftigt hält. Magst du mal so ein bisschen erzählen, vielleicht mit Blick auf, weiß ich nicht, kulturellen Background, aber vor allem natürlich auch dein kreatives Schaffen und deine Agenturerfahrung, was das Tattoo für dich und der darin abgebildete Satz für dich bedeutet?
Das ist voll die schöne Frage. Ich glaube, es bedeutet alles. Ich glaube, wenn man mich zusammenfassen müsste, wäre es genau das. Also die Sie da, ich glaube, wenn du ein Migrakind bist, was in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, strugglest du von Anfang an mit Identität und mit Zugehörigkeit und wo gehöre ich denn hin, wen enttäusche ich jetzt gerade mehr, wo ist es zu viel, wo ist es zu wenig. Und das hat sich eigentlich bei mir mein ganzes Leben durchgezogen. Meine Eltern kommen aus Sri Lanka, ich bin hier geboren in Paderborn oder wie ich immer so schön sage, Paderborn and raised, Wortspiel. Genau, und war dann halt irgendwie war ich nie so richtig irgendwo ein Teil davon und musste mir so ein bisschen meine Zugehörigkeit so suchen, weil ich komme halt, wie gesagt, aus dem Vorort sogar von Paderborn. Es war sehr, sehr weiß gelesen. Ich war die einzige POC halt dort, wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Die Leute waren halt, die waren halt alle ganz anders, halt auch kulturell. Und mein erstes Zuhause, was ich mir dann geschaffen habe, wo ich dann so ein bisschen hingehört habe, war halt Hip-Hop. Also war die Hip-Hop-Kultur. Meine Hosen hingen immer auf 7:30 mindestens, also irgendwo so Kniehöhe. Die Hoodies gingen eigentlich gar nicht größer, sondern die waren irgendwie in 3XL. Und dann war das irgendwie so ein bisschen mein Zuhause gewesen. Dann war ich auf dem Gymnasium. Ich habe privat studiert tatsächlich. Da war ich immer das Ghetto-Mädchen. Das war auch das Image, was ich irgendwie die ganze Zeit hatte. Wurde mir sogar auch öfter reingedrückt. Aber ich war zeitgleich halt auch für meine ganzen Freunde aus der Hip-Hop-Bubble halt immer die Kultivierte, die auf dem Gymnasium war, die Abi gemacht hat, die studiert hat. Und es war immer schon wieder so, ja, was wollten ihr jetzt eigentlich von mir gerade alle? Und ich habe ein Au-pair-Jahr gemacht in Lyon und hatte die beste Gastmama der Welt. Und ich hatte irgendwann mal ein Gespräch mit ihr und sie hat irgendwann zu mir gesagt, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum du auf Teufel komm raus in irgendeine Box rein möchtest, wenn du das Beste aus beiden Welten vereinen kannst und eigentlich auch eine kleine Übersetzerin sein kannst, für die eigenen Welten halt immer zurückübersetzen. Und sie haben es immer für die Sie der Jürgen zu mir gesagt. So, also komm jetzt mal drauf klar, du bist doch von hier und dort. Und das war mein erstes Tattoo und knapp 20 Jahre in die Zukunft gesprungen, ist das mein Job. Ich übersetze zwischen Welten halt.
Genau. Und dazu kommen wir gleich noch ganz ausführlich. Du hast ja auch erzählt, deine wunderbare Gastmama war tatsächlich Marketing-Führungskraft. Wenn du jetzt daran denkst, wie viel hat denn dieses Jahr in Lyon rückblickend deinen Blick auf Marken und Kommunikation geprägt, noch bevor du wirklich das Wort Konzeption kanntest?
Komplett. Also ich erinnere mich an, also was viele, glaube ich, auch nicht wissen, ist, dass bei mir ein Raum stand, ein Studium, also kulturell basiert, Architektur, Ingenieurwesen, Jura oder Medizin. Ich habe mich nirgendwo gesehen, ich werde ohnmächtig, wenn ich Blut sehe, und ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und habe mich in Jura zu Tode gelangweilt. Die beiden Dinger waren weg. Dann muss man noch sagen, ich habe Dyskalkulie, also Mathe ist jetzt auch nicht irgendwie mein Steckenpferd. Das war dann auch irgendwie weg und dann stand ich da und wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Und meine Gastmama war, wie gesagt, Führungsposition halt im Marketing bei der Group Sepp, die ja so krass für Tefal, Nespresso, diese ganzen Submarken halt auch irgendwie führen. Und mit der hatte ich ganz, ganz viele Gespräche, weil die einfach A, eine krasse Powerwoman war, alleinerziehende Mama, weswegen ich halt auch Au-pair bei ihr war. Und wir hatten ganz viele Abende mit Käse und Wein und haben halt über mich und meine Zukunft halt gesprochen und darüber, dass sie gesagt hat, ich sehe dich von deinem Wesen her, wo du dich nicht verstellen musst, am ehesten im Marketing. Du kannst andere Dinge machen, du wirst wahrscheinlich auch richtig gut darin sein, aber ich sehe dich daran nicht. So, und sie hat den Fehler halt tatsächlich gemacht, dass sie es anderen Leuten und ihrer Familie recht machen wollte. Und sie hat zuerst Psychologie studiert und als ihre Mama gestorben ist, hat sie es abgebrochen, weil es eine Erleichterung für sie war, die Mama nicht mehr enttäuschen zu müssen sozusagen. Und hat dann Marketing studiert und sie hat gesagt, das will ich dir auch ersparen, also geh ins Marketing. Und habe ich gemacht.
Geil, was Käse und Wein und so ein Au-pair-Aufenthalt irgendwie bringen können an Lebensweisheiten, finde ich total total schön, auch als Einstieg, ganz toll, weil es ganz viel auch verrät, so über deinen Weg, glaube ich. Du hast es ja eben schon gesagt, ne? Also Hip-Hop hat dich geprägt, das Zwischen den Welten sein, wer es jetzt noch nicht weiß, uns hast du es verraten, du hast möglicherweise ein Schuhproblem, also im Sinne von, du wohnst in mehreren Schuhkartons oder deine Wohnung besteht aus mehreren Schuhkartons. Das heißt, irgendwie in der Sneaker-Culture aufgewachsen, du hattest extrem früh aus dem privaten Kontext Zugang auf MySpace, auf StudiVZ. Das heißt, lange bevor das letztlich eigentlich dein Beruf wurde und du dich fürs Marketing entschieden hast, was würdest du sagen, hat dir dieser private Blick letztlich auch so für dein professionelles Agency-Ich gebracht auf diese Art von Communities und so?
Ich glaube, es hat mir ganz viel Verständnis gebracht, das, also ich meine, jeder Marketing-Guru erzählt dir jetzt wahrscheinlich halt auch, ja, du musst erst was zurückgeben, bevor du dich daran bedienen kannst. Fakt ist, das ist halt so. Also in der Sneaker-Kultur zum Beispiel, es war halt so, du hast halt Campouts gemacht, ne? Du hast dich nachts wirklich mit einem Klappstuhl vor den Sneakerladen gestellt, hier zum Beispiel in Berlin von Overkill, und hast dann morgens um 9 Uhr auf den Drop gewartet, musstest jede Stunde auf so einem weißen Zettel unterschreiben, dass du irgendwie noch da bist, und musstest in dieser Line halt stehen. Mein Name ist Shorty, das wissen, also ein paar wissen es, viele vielleicht nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich war früher Breakerin und ich bin ja auch nicht die Größte. Das heißt, auch da, der Name Shorty kommt halt daher, dass ich halt in einer Community schon drin war, in einer Breaker-Community halt. Und dass man dort halt irgendwie seinen Gangnamen so ein bisschen oder Crewnamen halt gekriegt hat, und der zieht sich halt bei mir auch durch. Und ich glaube, all das, wenn Marken jetzt halt letztendlich erzählen von, wir müssen in eine Kultur reingehen, kriege ich schon meinen ersten Ick und bin so, Dicker, bitte auf gar keinen Fall. Lass uns bitte mal kurz darüber reden, was du in dieser Community halt machen möchtest, so, und woran du dich bedienen möchtest. Und das ist nicht, okay, ich rede viel in Metaphern, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. Ich finde, viele Brands gehen ins Marketing rein, also ins Cultural Marketing, und sehen das wie so Urlaub, ne? Die gehen dahin, da machen sie kurz Urlaub, kommen zurück und wundern sich dann irgendwie, dass keiner sich an sie erinnert oder irgendwie nochmal eine Postkarte geschickt hat, und sind dann irgendwie ganz verdutzt. Und ich finde aber, dass die guten Brands es ja erstmal hinkriegen müssen, da hinzuziehen. Die müssen bereit sein, auch vielleicht nicht ein Stück weit etwas aufzugeben, aber halt dorthin zu gehen, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, mit der Kultur. Und dann halt auch die Nachbarn kennenzulernen, die Creatorinnen vielleicht, die dich mit der Community verbinden.
Mich würde dann mal interessieren, woran erkennst du denn als Marke, ob du in einer Community wirklich überhaupt was zu suchen hast? Oder gibt es da einen Punkt, an dem du auch dem Kunden sagen würdest, komm, lass das lieber?
Ich glaube, am Ende ist die erste Frage, die ich immer sage, was willst du denn da? Also ganz ehrlich, so, es ist ja schön, dass du jetzt irgendwie beschlossen hast, dass du jetzt Hip-Hop bist. Das finde ich sehr gut. Oder halt auch nicht. Kommt drauf an. Bitte keine Rap-Songs über irgendwelche Marken. Das möchte ich nicht. Aber ich glaube, am Ende geht es eher darum zu verstehen, was die Vision halt ist. Haben sie denn gemeinsame Values? Kann man das irgendwie miteinander verbinden? Vor allen Dingen, wenn ja, wie verbinden? Gibt es Überschneidungen in den Zielgruppen? Bist du da überhaupt willkommen in dieser Community? So, du kannst da nicht irgendwo reinstolpern und sagen, hier bin ich und bitte, jetzt möchte ich auch das Spotlight haben. Sondern du musst ja irgendwie dich langsam vortasten, musst die Leute kennenlernen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die erste Frage, die ich mir stelle oder halt den Kundinnen halt stelle, ist, was willst du da überhaupt? Also klingt jetzt sehr harsch, aber ja.
Du hast eben ganz kurz auch die Creator, ne, die man dann letztlich auch aus der Community aktiviert und für die Brand Activation nutzt, erwähnt. Würdest du, also stellst du auch fest, dass es häufig so diesen Brand-Safe-Gedanken gibt? Man nimmt irgendwie einen ganz großen Creator, Influencer, super bekannt. Ich meine, wir kennen das alle, ne? Also wie oft halten welche Fußballer oder welche Fitness-Influencer, die man schon tausendmal gesehen hat, ihr Gesicht für alle möglichen Marken in die Kamera? Also will sagen, ist es schlau, auf deren Reichweite zu setzen oder hilft man am Ende vor allem diesen Influencern noch größer zu werden? Wie blickst du auf die Creator-Community? Was empfiehlst du Marken auch?
Also ich glaube, am Ende geht es gar nicht um die Creator und ihre Reichweite. Weil Reichweite, also Creator sind für mich halt kein Media. Vielleicht mache ich mir jetzt gerade viele Feinde mit dieser Aussage. Für mich ist ein Creator aber auf jeden Fall kein Media, sondern es ist ein glaubwürdiges Eintrittsticket halt in eine bestimmte Community, in eine Bubble, in eine Stadt, wie ich gerade gesagt habe. Und die Creator sind in dieser Stadt, sie leben dort und sie stellen mich halt den Bewohnern vor. Ne? Die sind ja ein Part davon. Und deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn die Brands halt irgendwie um die Ecke kommen. Weißt du?
Ja, du hast ja auch gesagt, am Ende, hast du ja eben auch nochmal gesagt, es geht gar nicht um die Gesamtreichweite, sondern es geht ja um die Frage, wie relevant ist so ein Creator, ne? Also wie ist die Aktivität der Community rund um den Creator? Also da, also die Qualität letztlich der Metriken spielt eine viel größere Rolle als die reine Quantität.
100%, weil ich bin, auch hier mache ich mir wahrscheinlich nicht viele Freunde, ich verstehe den Sinn von Media-Ads, ne? 100%. Aber zu sagen, aber die kann ich mir ja immer holen. Ich kann ja auch einen kleinen Creator, eine Creatorin nehmen, einen Artist, einen Celebrity, you name it. Und dann mit denen gemeinsam eine super authentische Kampagne umsetzen in der Nische, in der Bubble, in der sie unterwegs sind. Und wenn wir damit Mainstream gehen wollen, kann ich immer noch mit Ads arbeiten. Weil ich finde, viele Leute mit viel Reichweite haben viel Streuverlust. Das ist so das, was ich halt sehe. So. Und wenn ich dann eher trotz des Kalkuli auf eine Brutto-Netto-Reichweite halt sozusagen gehe und sage, ich habe eine Person mit 3 Millionen Reichweite, habe jetzt als Produkt, keine Ahnung, ein veganes Produkt. Ich weiß vorher nicht, wie viel Prozent der Community halt wirklich vegan ist, wieso sie das machen. Da habe ich ja viel mehr Streuverlust, als wenn ich wirklich auf eine Person gehe, die wirklich vegan ist, aus einer bestimmten Überzeugung, aus einem gesundheitlichen Grund, aus was auch immer. Und wo ich wirklich weiß, der Content dreht sich darum. Die Community redet regelmäßig in der Kommentarsektion darüber. Ne? Also du kannst ja sehr, sehr viel über Community-Management halt auch erschließen. Und wenn du zum Beispiel da im ersten Schritt, finde ich, auch bei großen Personen einmal in die Kommentarsektion reingehst, siehst du, ob das Kommentar ist, Kim, du hast heute die Haare wunderschön, obwohl du gerade ein Produkt in die Kamera hältst. Oder reden Leute über das Produkt, reden sie über die Qualität von der Kamera, von dem Handy, das du gerade in der Hand hältst, reden sie darüber, wie lange der Akku hält. Oder ist die Antwort, Kim, du bist die Schönste. Also, es hat ja auch einen verschiedenen Wert oder es zeigt da viel über die Community und das Interesse an der Person, an dem Produkt oder was auch immer und dem Fit.
Was ich total spannend finde, vielleicht nochmal einen kleinen Step zurück. Du machst ja dieses ganze Thema schon fast 2 Jahrzehnte oder bist in deinem 2. Jahrzehnt, was wahrscheinlich echt ungewöhnlich ist. Also du bist mit 39 bei weitem nicht alt, aber in der Bubble der Creator- und Community-Szene gehörst du wahrscheinlich doch zu den Älteren und du bist klassisch geprägt, bist dann in die Social-Media-Welt gegangen, ich glaube bei Jungformat angefangen und wie ist denn deine Art, auf kreative Markenführung in der Community-Aktivierung zu gucken? Glaubst du, es ist eine andere als bei diesen vielen jüngeren Akteuren in der Branche, die man so kennt? Weil du anders geprägt bist?
Ja, kann sein. Ich habe nämlich gelernt, erst auf die Idee zu gucken und nicht nur auf den Kanal. Also die Distribution kam bei mir immer im zweiten Schritt halt, um zu sagen, so, ne, dann auch nochmal. Wenn wir über Creatorinnen oder so reden, brauchen wir sie gerade? Welchen Sinn und Zweck haben sie? Oder ehrliche Frage, brauchen wir sie gerade überhaupt? Also welchen Mehrwert bieten sie uns in dieser Kampagne? Aber dann halt auch zu sehen, okay, was ist denn die Idee? Womit wollen wir denn rausgehen? Was ist denn die kreative Exzellenz dahinter? Und dann nachher zu verstehen, und wie erzählen wir denn diese Geschichte? Wie erreichen wir denn die Community am Ende des Tages so? Und von dort aus halt dann zu gucken, wie sieht technisch, in Anführungsstrichen, die Exekution der Idee halt aus. Also wenn ich jetzt auf Social gehe, wie gucke ich denn darauf, was sind Elemente in der Story, die nach 24 Stunden weg sein können? Was ist das Hero-Piece, was vielleicht in der Reel-Sektion stattfindet? Ist es vielleicht ein YouTube-Hero-Video? So, was, welches Element findet wo statt? Wo findet denn die klassische Dramaturgie statt? Oder sind das alles Standalone-Assets, die einfach nur rausgepusht werden, weil es einfach nur um Awareness geht? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich unterscheidet, dass ich sehr viel von der Idee komme und gelernt habe, halt diese Idee zu verstehen und sehr viele Rückfragen dort halt auch zu stellen.
Glaubst du, dass dir das da auch letztlich geholfen hat, dass du in, ich weiß gar nicht, heute kann man gar nicht mehr sagen, klassischer geprägten Agenturen, aber du weißt, was ich meine, ne? Also beispielsweise hast du Jung von Matt genannt, ist ja jetzt keine Social First Agency from the scratch gewesen. Also hast du das Gefühl, dass dir das an der Stelle genau geholfen hat, weil es da zunächst um die Idee geht?
Absolut. Also die erste klassische Agentur war damals der Hire & Partner bei mir gewesen. Und da wurde ich ja auch direkt ins Hire Digital Lab versetzt, weil die Leute nicht so richtig wussten, was sie mit mir machen sollten, weil ich halt sehr digital war, da ja halt auch rausgekommen sind. Und die waren immer so, ja, die kann schon Idee, aber klassische Kreation konnte ich nicht. Aber ich war irgendwie so ein bisschen social und mussten sie mich irgendwie so ein bisschen irgendwo unterbringen. Und es war total spannend, weil das war damals das Team von Bosse Kühlenberg, der jetzt bei Mutabor ist. Also Shoutout an Bosse. Mhm. Und dann saßen wir da irgendwie und haben Ideen entwickelt und es kam aber alles aus dieser klassischen Agentur heraus. Ne? Also die haben so viel Infusion gegeben und so viel Start. Also du hast gemerkt, wie klassische Kreative halt arbeiten. Also diese Loco-Ness, die sie einfach mitbringen, das war halt komplett wild. Und die hast du dann genommen und hast dann diese Idee irgendwie versucht, dann in Social zu übersetzen. Also ja, safe.
Aber es ist witzig, ne? Genau dieses Mindset, du hast eine Idee genommen und dann versucht sie in Social zu übersetzen, auch wenn du sagst, du kommst heute von der Idee, aber die Hauptabspielplattformen sind Social-Plattformen. Ja. Hast du immer noch das Gefühl, ab und an zu sagen, jetzt muss man, also wir haben die nackte Idee und jetzt überlegen wir, wie ist die Abspielplattform oder ist es schon in der Tat Social First, eins der Lieblings-Buzzwords der letzten Monate?
Meinst du für mich persönlich oder meinst du auf meinem Werdegang oder in welchem Kontext?
Ja, so für dich persönlich, also so wie du letztlich auch an so Kampagnen und Konzepte rangehst.
Ich glaube, am Ende ist es wirklich sehr, sehr viel Idee. Dadurch, dass ich ja sehr viel mit Menschen halt arbeite, also es ist ja viel Creator, Influencer, Celebrity, Artist, Athletes related, versuche ich halt immer erst die Geschichte zu nehmen oder die Idee zu nehmen und zu gucken, ich seziere, vielleicht bin ich dann doch ein bisschen Arzt geworden. Ich seziere so ein bisschen die Idee auseinander und gucke dann immer so, wo macht denn welcher Teil von dieser Idee am meisten Sinn? Also wenn du da quasi in die Konzeption reingehst, um zu sagen so, ich meine, es machen ja auch viele Brands, ne? Die nehmen eine komplette Kampagne und crossposten sie einfach wild überall. Ob das jetzt so sinnig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber dann irgendwie zu gucken von der Idee heraus, zu sagen, was ist denn die Idee gerade? So, was machen wir denn? Ne? Also fahren wir jetzt irgendwo hin? Machen wir irgendwas mit den Creatorinnen? Machen wir eine Produktion? Was machen sie in der Produktion? Okay, cool, die sollen schwimmen gehen, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, und was ist denn das Asset? Okay, gehen die schwimmen? Ist es ein Hero-Video? Ist es ein Mood-Film? Ist es ein Sound, den wir erstmal nehmen, mit dem wir halt was machen müssen? Also es ist viel halt zu gucken, was die Idee ist, welche Bestandteile diese Idee hat, das vielleicht einmal so runterzuschichten und zu gucken, okay, wir haben die Idee, wir haben den Sound, können wir aus dem Sound nochmal irgendwas machen? Können wir daraus vielleicht eine TikTok-Kampagne machen? Sollen wir uns Künstlerinnen dazu buchen, die uns diesen Sound zur Verfügung stellen, damit wir dann nochmal gucken können, ob wir in Spotify-Playlisten damit kommen, um dann nochmal einen anderen Touchpunkt für die Brand halt zu haben und nicht das klassische, ich habe einen Artist, der die Brand erwähnt, sondern ich meine wirklich einen Sound einkaufen oder kreieren. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Stellen und da vielleicht das einmal so durchzuspielen und dann von dort aus die Idee zu bauen. Und natürlich viel Kundenfeedback am Ende zu implementieren.
Was würdest du denn sagen, was bedeutet denn am Ende kreative Exzellenz, wenn das Ergebnis oft kurzfristig und in Zusammenarbeit mit CreatorInnen entsteht?
Es sind für mich persönlich zwei Dinge. Das sind vielleicht für mich wirklich ganz persönlich gesprochen die Momente, wenn die Kampagne dann doch vorbei ist und wenn die CreatorInnen darüber reden. So, wenn die irgendwie sich hinsetzen und sagen, so Jahre später in einem Interview über eine Kampagne halt berichten und sagen, so damals, als ich die in die Kampagne gemacht habe, das hat was mit mir gemacht, das ist irgendwie hängen geblieben, das resoniert irgendwie mit mir, das ist halt ultra geil. Und wenn du halt auch am Ende des Tages irgendwie checkst, für mich persönlich, dass auch die Community darüber redet, ne? Also dass du dort hindurchgedrungen bist und nicht als Werbung, sondern als Übersetzer, again, zwischen den Welten und die Leute irgendwas daraus mitgenommen haben, worüber sie sich unterhalten. Das kann sein, dass ich vielleicht einen Panel-Talk irgendwie höre, wo Leute darauf Bezug nehmen auf diese Kampagne. Es kann sein, dass ich in der Bahn bin und Leute über irgendwas reden höre am Ende. So, dass man sagt, okay, krass, hast du gesehen, XY hat die Kampagne gemacht. Die haben jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, Apache da reingenommen. Auf den ersten Blick ist da kein Fit, aber wenn man drüber nachdenkt, ist der Fit doch da, alter No-Brainer, aber so dope. Und dann sitze ich da und denke mir so, ja, das sind die Dinge, die für mich kreative Exzellenz ausmachen. Vielleicht auch, also, dass man darüber redet, auch danach, dass dieser Nachhall lange da ist und dass das Unerwartete vielleicht so ein bisschen passiert ist, der die Leute darüber reden lässt, nicht wegen dem Media-Impact, der dahinter war, sondern weil es irgendwas mit den Leuten gemacht hat. Ich stehe halt drauf, wenn ich eine Kampagne machen kann, die irgendwas mit Leuten macht. Das habe ich damals
besser. Was hat denn zuletzt so richtig was mit dir gemacht? Welche Kampagne? Würde mich jetzt mal interessieren.
Oh.
Schuhe.
Schuhe. Ja, tatsächlich. ganz viel Schuhe. Also, weiß nicht.
Moment, ich habe nach einer Kampagne gefragt, nicht schon.
Kampagne.
Also, hier, das sind ja meine Freunde.
Ja.
So.
Für alle, die nicht zuschauen, New York, genau.
Genau, die New York Knicks. Und ich bin ja auch ein großer Basketball-Fan. Und ich fand zum Beispiel alles, das war vielleicht jetzt nicht eine klassische Kampagne, aber alles, was passiert ist, um dass die Knicks halt den Preis mit dem Pokal mit nach Hause gebracht haben, das war halt so, das war crazy. Aber halt, wie Nike es hingekriegt hat, die Kampagne halt zu machen, ne, die so sehr mit einer Community, mit den Bewohnern von New York resoniert hat. So. Also ich erzähle euch gerade davon, ich kriege instant Goosebumps, weil es einfach so krass war, ne, dass die das Ding nach, was war das, 56 Jahren nach Hause gebracht haben, so. Also es war ja für Leute komplett wild. Ich habe auch übrigens kurz überlegt, ob ich spontan nach New York fliegen soll. Und dann einfach zu sehen, wie Nike eine Kampagne gemacht hat, die wahrscheinlich gar nicht so viel erzählt hat, aber mit so vielen Bewohnerinnen resoniert hat. Also dieses Mood-Video, was ihr wahrscheinlich kennt, wo da eigentlich nur die Person die ganze Zeit läuft. Das war schon sehr stark. Das hat viel mit mir gemacht. Und das andere ist tatsächlich, weiß nicht, ob das so viele Leute auf dem Schirm haben, wahrscheinlich nicht. Es gibt eine Streetwear-Brand, die heißt Live Fast, Die Young. Und die Kurzgeschichte dazu ist einfach nur, und ich lieb sie richtig, richtig doll. Sie waren in einem, die Brand ist ursprünglich aus Düsseldorf und sie haben, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal recherchieren, aber sie haben irgendwann mitgekriegt, dass ein Kid aus Afrika, aus dem Ort, nicht, vielleicht war es Ghana, vielleicht war es Kenia, ich bin mir wirklich unsicher gerade, die Klamotten auf der Straße verkauft hat, auf einem Markt. Und das hat irgendjemand, der dort gerade vor Ort war, den Jungs von der Marke geschickt und haben gesagt, hier werden Klamotten verkauft von euch. Und anstatt ihn zu suchen, sind die runtergeflogen, haben sich diesen Dude angeguckt und haben gesehen, dass die halt wirklich so krass mit der Style halt resoniert haben, dass sie halt auch Teil dieser coolen Hip-Hop-Kultur sein wollten, dass sie mit dem Typen, der das verkauft hat, die nächste Kampagne gemacht haben. Also sie haben komplett das Geld gegeben, die hat eine Kampagne, ich glaube, es war gar, ich muss wirklich recherchieren, es nervt mich, dass ich jetzt gerade nicht recherchieren kann. Das hat so, so viel mit mir halt gemacht, das halt einfach zu sehen. Ne? Und dann haben sie mit ihm auch noch einen Drop gemacht, wo sie die Einnahmen genommen haben. Ich weiß auch nicht, ob zu 100% oder nur ein Teil davon. Und dann quasi zurück an ihn und die Community gegeben haben, damit sie ihr Fashion-Label aufbauen konnten. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir halt auch gedacht habe, das ist einfach so geil, weil du hättest den richtig ans Bein pissen können. Und anstatt dass du den ans Bein pisst, gehst du hin, verstehst, dass sie nicht die Zugänge haben, dass sie nicht das Geld haben, um das Shirt für 100 € zu kaufen und zu sagen, okay, cool, dann machen wir es jetzt gemeinsam mit dir. Du bist Teil der Dude, der war vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie alt er war, 15, 16, der war CD für eine Kampagne, für eine Fashion Brand. Also es war schon richtig geil.
Cool.
Sag mal, die, so wie du jetzt auch die Kampagnen beschreibst, ne, und letztlich vorher sprachen wir auch über das Thema kreative Exzellenz, Konzeptstärke. Wie entscheidest du heute oder was ist, worauf verprobst du das, wenn du mit jungen Talenten sprichst oder seniorigen Talenten, ob sie ob sie es drauf haben, ob sie irgendwie wirklich konzeptstark sind? Also auf was klopfst du ab? Oder worauf guckst du? Das ist ja manchmal auch Intuition, Bauchgefühl.
Ganz ehrlich, so cheesy wie es klingt, auf Leidenschaft. Also ich gucke. Also bei mir im Team ist es zum Beispiel so, okay, ich mache einen Schritt zurück. Ich finde, die Interessen von uns sind inzwischen fast so individuell wie unsere DNA. Und unsere DNA und unsere For You-Feeds sind sich inzwischen wirklich sehr, sehr ähnlich. Was ich damit sagen möchte, ist, nur weil du, Kim, oder du, Bärbel, Käse magst und ich auch Käse mag, wird unser For You-Feed nicht 1:1 gleich aussehen. So. Das heißt, ich muss Leute einstellen, die halt in anderen Bubbles unterwegs sind, deren For You-Feed anders aussieht, um halt dort zu checken und zu challengen, was ist gerade bei denen relevant, was geht da gerade viral, womit kann man da ansetzen und zusammenarbeiten. Und das sind eigentlich, so blöd wie es klingt, es ist das Erste, was ich abfrage, ist, was ist deine Bubble? Also was ist das, was ich, wo du dich interessierst? Also klar, manche sagen, ich habe irgendwie viele Hundebabys auch bei mir auf dem For You-Feed. Spoiler ist bei mir auch so, das ist gut. Aber was kommt danach noch? Ne? Also was ist das, wofür dein Herz brennt, wo der Algo gerade gesagt hast, das hast du gerade recherchiert, das hast du dir angeguckt, ich gebe dir jetzt ein bisschen mehr Content aus. Und dann ist es für mich unfassbar spannend, was Leute daraus machen möchten, welchen Beitrag sie leisten möchten. Das ist vielleicht auch ganz romantisch gesehen das, was ich so ein bisschen abklopfe. Also ob sie jetzt nicht immer sagen, höher, schneller, weiter, eine ultimative Goldidee, die kostet aber auch 5 Millionen Euro, dafür müssen wir eine Rakete zum Mond schicken und. Sondern einfach zu sagen, ey, das ist auch ein Insight, den ich irgendwie mitbringen kann. Mit dem, vielleicht kann man irgendwas damit machen. Ich bin in dieser Bubble drin, das ist ein Insight, den ich beobachtet habe. Der wurde jetzt noch nicht so doll erwähnt. Was ist das vielleicht ein Ansatz, mit dem wir irgendwas umsetzen können? Und ich mag es, wenn Menschen Impulse liefern können, die ich selber vielleicht nicht habe. Oder wo ich mich erstmal reindicken muss, um diese Impulse halt zu finden. Und Leute, die von sich aus halt aus ihrer Bubble erzählen können und mir diese Impulse geben können.
Das ja, total nachvollziehbar. Also denkst du, dass es, also castest du, wenn du sagst, ne, du castest nach den Bubbles, dass es möglichst divers im Team auch aufgestellt ist von Interessen, Cultures, Themen und letztlich auch den Communities, in denen man sich bewegt. Das heißt, du guckst, dass es relativ unterschiedlich aufgestellt ist und diese Kolleginnen und Kollegen arbeiten dann auch in unterschiedlichen Schwerpunkten? Oder sagst du so, hey, selbst wenn jemand jetzt in der Community, keine Ahnung, J-Pop ist, macht er natürlich mal eine Sneaker-Kampagne und so weiter und so fort. Ja. Und es sind dann eher die Impulse, die letztlich aus einer vertikalen Interessensituation horizontal ins Team gegeben werden?
Ja, zweiteres tatsächlich, um ehrlich zu sein. Also es kommt halt immer drauf an, ne? Ich meine, vielleicht hast du auch ein Team, das deckt jetzt vielleicht drei Interessen ab. Und die Interesse, die du gerade brauchst, für was auch immer, die ist nicht gegeben. Also ich bin halt auch ein großer Freund davon, dann irgendwie durch die Agentur zu laufen und irgendwie für mich selber zu verstehen, okay, das ist jetzt irgendwie Bärbel. Bärbel ist eigentlich unsere Artdirektorin. Aber wofür interessiert sich Bärbel eigentlich? Also was macht Bärbel, wenn sie den Rechner zuklappt? So, was sind denn ihre Bubbles und ihre Welten? Und diese Informationen haben, kann ich ja so viel mehr für eine Kampagne machen, weil irgendwann kommt ja, also vielleicht interessiert sich Bärbel für Gorkor, keine Ahnung, so, und steht voll auf Outdoor und diese ganzen Themen, das weiß ich aber nicht. Und dann ist plötzlich das ein Thema für einen Kunden, den wir halt haben. Und entweder gucke ich halt bei mir im Team und es überschneidet sich, wie du gerade gesagt hast, oder ich renne mal kurz durch die Agentur und versuche rauszufinden, wer könnte denn bestenfalls Teil davon sein, so, weißt du, was ich meine? Also ich finde, wenn alle heute über Culture reden, und es ist ja auch leider echt ein Buzzword geworden, in so vielerlei Hinsicht, what are you bringing to the table? Das ist so am Ende des Tages, was ich mich frage.
Glaubst du, darauf wird noch zu wenig geachtet in den meisten Agenturen über genau das, was du sagst? Einfach mal zu gucken, ey, welche Assets haben wir denn schon in der Agentur? Statt immer nur auf die Tasks, die gerade anliegen, zu schauen.
Also, ich muss tatsächlich an der Stelle noch mal kurz Props an Robert Zitzmann geben von Jungformat Sports, weil der hat genau so nach mir gecastet damals. Also er hat gesagt so, ich brauche eine Konzeptionerin, ich brauche jemanden, der ein Social Fit ist, aber, also ich war ja bei Jungformat Sports, da wurde ja Adidas betreut und das ganze Team war unglaublich fit bei Jungformat Sports, was Fußball, Laufen und diese ganzen Themen halt betraf. Wo sie aber einen Blindspot hatten, war tatsächlich Sneaker Culture, die ja noch mal ganz anders funktioniert, so. Und da hat er wirklich danach gecastet. Also es geht ja halt auch darum, dass du das Fachliche irgendwie mitbringst. So. Also was kann ich? Ich bin Social, ich bin Influencer, ich bin Culture. Okay, cool. Was will der mein Kunde denn gerade? Der will die Sneaker-Culture verstehen. Können das meine Leute abbilden, die Strategen und so? Wir hatten die krassesten Strategen und die will ich jetzt gar nicht unter den Scheffel stellen. Die waren dope as fuck, 100%. Aber sie waren nicht Teil der Kultur, ne? Die haben nicht irgendwie in ein Campout mitgemacht, so. Die waren nicht bei irgendwelchen Sneaker-Drops gewesen. Die sind nicht zu Sneaker-Nest nach Warschau oder nach Paris gefahren und waren dort auf irgendwelchen Messen. Die konnten es in der Theorie benennen, aber nicht in der Praxis. Und das hat Robert damals zum Beispiel gesehen. Also da kann ich zum Beispiel sagen, zumindest als ich geholt wurde, dass genau danach geguckt wurde. Wenn ich das an der Stelle auch droppen darf. Mein Bruder hat ja auch gerade gegründet, eine Agentur für Popculture, also für Manga-Anime, also ein Fandom-Studio. Und ich weiß, dass denen das zum Beispiel halt auch wichtig ist. Natürlich gibt es, also noch sind sie nicht so groß, aber es sind ja Themen, die halt aufkommen bei uns, irgendwie beim Abendessen, wenn wir da mal zu Hause sind, dass die dann irgendwie erzählen, so natürlich ist das eine Ding, dass sie einen Arter brauchen, dass sie einen Projektmanager brauchen, dass sie was auch immer brauchen. Aber das andere ist halt trotzdem zu sagen, so was bringen sie denn bubblemäßig mit? Weil, wie ihr gerade gesagt habt, Manga ist nicht Manga und Anime ist nicht Anime. Das ist der Überbegriff. Aber wie viele Säulen es und Unterthemen es da gibt. Also ich hab zero Ahnung davon. Zero, ich kann euch ein bisschen was über Sailor Moon erzählen, da hört's auf. Aber wenn mein Bruder halt irgendwie
anfängt... Lustig, das erinnere ich auch noch. Gott, ja, stimmt.
Ja, oder?
Ewig her. Krass, ja.
Und... Ja, genau. Und er fängt dann an und den kann man nachts um 3 wecken und er hält den Impulsvortrag über, keine Ahnung, Death Note oder Chainsaw Man. Ich weiß es nicht. So, und ich sitze da und denke mir so, ja. Aber das ist genau, ich glaube, dass das zum Beispiel ein Ding ist, ich weiß nicht, wie viele Agenturen das machen, aber hätte ich eine, würde ich es genauso halt auch machen. Also genau zu gucken, so, was ist der Skill, das Skillset, was ich mitbringe und was ist das kulturelle Verständnis, was ich mitbringe, was mir vielleicht in meinem Unternehmen, in meiner Agentur, in meinem Studio halt noch fehlt. Und ich glaube, wenn beides so macht, dann haben wir auf jeden Fall einen richtigen Match.
Ich finde es ja wirklich eigentlich lustig, dass ihr so als Geschwister beide so deep in so unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Kulturen seid, aber dass ihr da so tief drin seid, dass ihr irgendwie beide da so in diese Richtung geht, das finde ich ganz lustig. Und sag mal, was mich aber mal interessieren würde, campierst du eigentlich immer noch vor Sneaker-Stores oder kriegst du die inzwischen zugeschickt?
Ich war ja mal Teil der Kultur, also Teil der Kultur als aktiver Teil der Kultur, nennen wir es mal so. Ich habe nicht nur konsumiert, sondern ich war ja früher selber Content Creatorin, ich war Bloggerin, ich komme ja aus der Blogger-Bubble, also back in the days. Und da wurde ich gesiedet, das stimmt natürlich. Ich habe irgendwann leider aufgehört mit dem Schreiben. Aber jetzt mit Substack bin ich schon wieder am Überlegen, ob ich nicht wieder zurückkommen soll. Also das große Comeback könnte gegebenenfalls noch ausstehen. Aber jetzt gerade... Das ist halt so, es ist recht schade, das, was ich halt super ehrlich und offen gesprochen, mir geht es gar nicht um mich, sondern das, was ich wahrnehme, weil ich halt vielen Leuten aus der Bubble immer noch folge, weil ich das super inspirierend finde, weil ich die Styles halt ultra feier. Es werden immer noch die großen Content-Creatorinnen geseedet, weniger Reichweite, die trotzdem aktiver Teil der Kultur halt sind. Also Camp Arts Babel gibt es so nicht mehr und ich war immer auch das Girl, ich war nie hinter dem Hype-Schuh hinterher, der hat mich weniger interessiert. Weil es gab ja in dieser Sneaker-Bubble auch dieses ganze Resell-Business. Ne, Schuh kaufen, verkaufen fürs Doppelte, fürs Dreifache. Das hat mich nie interessiert. Das hat mich auch eher so ein bisschen abgefuckt immer, dass es diese ganzen Leute gab, die einfach Geld damit machen wollten, mit einer Kultur, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Ich bin, vielleicht kommt es da wieder zurück, dass ich Kreative bin. Ich bin Story-Liebhaberin, ne? Ich brauche einen Schuh mit Geschichte. Ich will wissen, welcher Designer das gemacht hat, was diese Person sich dabei gedacht hat. Es gibt so einen Schuh, den hat mir mein bester Freund geschenkt. Der ist Content-Creator und ist auch in der Sneaker-Bubble unterwegs. Und irgendwann war der so süß und hat mitgekriegt, dass ich einen bestimmten Schuh haben wollte. Das ist der aller Alma Manier. Und das halt mit einer Handschrift was eingesteckt. So, und das war halt so, ich habe diesen Schuh halt so übertrieben gefeiert von der ganzen Geschichte, die es halt drumherum halt gab. Es war ein Love Letter von der Mutter und so. Das war so ganz, ganz viel Story irgendwie dahinter. Und das sind die Schuhe, die ich halt haben möchte. Und dann bin ich auch bereit, mehr zu zahlen. Aber Campouts, Bärbel, so im klassischen Sinne, gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr in Berlin. Zumindest haben die nicht mehr so wahrgenommen. Aber ich bin auch zu alt zum Campen. Es ist mir zu kalt und ich muss... Nee.
Du hast ja gesagt, irgendwie... Ich bin Social, ich bin digital, ich bin Konzept, ich komme aus der Community. Stichwort Konzept, ne? Weil wenn du, wie du gesagt hast, du hast bei Haie gestartet, dann bist du zum Format gegangen. Man wird ja eigentlich groß in dieser typischen Gewerketrennung Copy und Art. Und Copy und Art sitzt einander gegenüber, zumindest bis Corona kam, saßen die auch noch in einem Raum und haben miteinander ausgedacht sozusagen auf den Themen. Und früher hieß es dann ja, und dann verlängern wir in Social die Idee. Jetzt bist du ja schon sehr früh, Bärbel hat so charmant gesagt, irgendwie schon 20 Jahre im Social Media Game, bist ja im Prinzip von Anfang an Konzept, weil du bist nicht Text und du bist nicht Art. Auch das war ja relativ ungewöhnlich. Wie blickst du heute auf das Thema Rollen in Kreativagenturen? Also braucht es die Aufteilung noch? Sind neue Rollen entstanden? Wie definierst du sinnvolle Rollen, um kreativ exzellente Cases hervorbringen zu können?
Auch hier cheesy as fuck, ist es, glaube ich, Zusammenspiel aus allem. Ne? Also wenn ich Präsentationen mache, wenn wir Onboardings haben zum Beispiel, muss ich ja Präsentationen halten mit, was ist unser Department, was machen wir eigentlich überhaupt den ganzen Tag, was ist unsere Rolle? Und dann erkläre ich schon, dass wir auch Konzeptionerinnen natürlich sind, aber eben den klassischen Kreativen überhaupt nichts wegnehmen wollen. Ganz im Gegenteil, wir können uns, glaube ich, so sehr gegenseitig supporten und so viel geilen Scheiß zusammen irgendwie umsetzen. Es geht halt um das Miteinander und nicht das Gegeneinander. Sprich, wir sind wahrscheinlich echt gute Konzepte, das würde ich uns gar nicht absprechen so. Kriegen wir die krasseste Headline hin? Weiß ich nicht. Also vielleicht mal mit also Lucky Shot könnte funktionieren, sonst eher nicht. Kriege ich das ultimativ krasse Visual hin? Na, wenn Gemini und Co. Nano Banana mitspielen, dann vielleicht. Sonst weiß ich nicht. Das heißt, dieser Skill, dieses klassische Handwerk brauche ich ja immer noch so. Ne? Also auch wenn heutzutage alle über KI reden und ich sitze da und denke mir so, ja, aber es braucht immer noch die Menschen, die die KI wie so ein bisschen steuern können und immer noch zurückchallengen, damit es irgendwie nicht 5 Millionen Slots irgendwie gibt am Ende des Tages. Es gibt ja bestimmte Skillsets, die müssen halt da vorhanden sein. Und ich glaube, am Ende geht es halt darum zu verstehen, was ist der Schwerpunkt meiner Agentur? So? Und was möchte ich damit umsetzen und welche Leute brauche ich denn am Ende dafür? So, ist es eine reine. Und ich glaube auch, egal wie klein du bist, wie groß du bist, ob du ein kleines Studio bist oder ein großes Serviceplan, Publicist, you name it, so. Ich glaube schon, dass alle ihre Daseinsberechtigung haben, mal mehr, mal weniger, so. Also leider Gottes, eben durch KI. Aber am Ende geht es, glaube ich, eher darum zu verstehen, weil du wirst. Vielleicht hole ich es so weit aus, aber das Award-Thema, ne? Die Award-Idee ist nicht von dir zu 100% ganz alleine. Die ist entstanden, weil wir miteinander Ping-Pong hatten und irgendwie ich einen Insight mitgebracht habe. Vielleicht war die Idee dann aber noch nicht dope genug und dann sagst du Kim so, ja, aber was wenn? Und dann gibst du nochmal was dazu. Und dann sage ich so, ja, okay, geiler Ansatz. Was wenn? Und irgendwann entsteht, ich kann ja nicht rumlaufen und sagen, das war meine Idee. Nee, war es nicht. 100% nicht. So, und ich glaube.
Machen die Leute das? Machen die das? Gibt's schon.
Ich hab's hier und da schon mal mitgekriegt, dass Leute gesagt haben, war meine Idee. Und ich denke mir so, nein, meine Idee, ob das nur deine war. Vielleicht war es auch No-Brainer, mehrere Leute hatten das.
Das frage ich mich immer, wenn ich solche Credit-Lists sehe, dass ich mir denke, ist das denn, also, das kannst du gar nicht mehr, glaube ich, heutzutage sagen. Das ist vielleicht schon ein Unterschied. Dieser eine geniale Kreative, der die Idee hat und auf der alles aufbaut, ich glaube, das ist einfach over. Auch es ist wirklich, wie Shorty sagt, es ist das Ping-Pong, das Zusammen.
Das ist das Ping-Pong, genau. Und vielleicht hast du, Bärbel, auf der Idee rumgedacht und ich kam rein und guck über deine Schulter, weil ich dir gerade einen Kaffee reingebracht habe und sag, ey, coole Idee. Wusstest du, dass Virgil Abloh das und das und das gemacht hat und dann fängst du plötzlich ein, in das Rabbit Hole von Virgil Abloh einzusteigen und dann passiert dann in dem Moment was von dir. Das heißt, irgendwo habe ich dir einen Impuls nochmal mit reingeworfen und selbst wenn ich die Idee nicht entwickelt habe, ganz allein, dann hast du das Ei auf jeden Fall nicht gelegt.
Ja, genau. Und der Creator, den ich dann noch mit reinnehme, das ist ja noch eine neue Komponente an Kreativität, inspiriert mich ja auch, bringt ja seine eigene Kreativität wieder
mit rein. Ja, natürlich. Voll. 100%. Also deswegen glaube ich, am Ende ist es halt wirklich das Thema zu fragen, welche Ressourcen brauche ich in der Umsetzung, wofür und dann daraus dann das Team zusammenzustellen und nicht eben zu sagen, also ich finde, das habt ihr jetzt ja auch rausgefunden, ich finde dieses Labeling halt auch so unfassbar nervig, weil ich habe auf meiner gesamten Laufbahn wahrscheinlich schon jeden Titel gehabt, den ihr euch vorstellen könnt. Also ich war mal Projektmanagerin, dann war ich irgendwie Social Creative, dann war ich Account, dann war ich Strategist. Ich war schon alles. So, aber am Ende habe ich immer das Gleiche gemacht. So, ne? Aber niemand wusste das so richtig einzuordnen. Deswegen ist die Frage eher, ist es auch ein Titelthema oder ist es ein Skillset-Thema? Ne? Also auch hier wieder, what can I bring to the table?
Aber würdest du dich als Kreative bezeichnen oder bist du eher der Managerin?
Auf gar keinen Fall bin ich eine Managerin. Ich kriege dreimal am Tag mindestens einen Nervenzusammenbruch. Da kann meine liebe Kollegin Sophie wirklich ein Lied von singen. Dieses arme Mädchen verdient auch eine Auszeichnung. Ich arbeite auch dran. Also ich bin auf jeden Fall keine Managerin. Also das ist ja halt auch das Ding. Ne? Also im Influencer-Marketing, viele denken immer, du bist eine eierlegende Wollmilchsau und musst irgendwie alles können. Und da sind auch wieder so viele Komponenten drin. Ich glaube, bei Influencer-Marketing musst du auch am Ende gucken, dass du verstehst, dass Influencer-Marketing generell ein eigenes Department ist oder fast auch schon eine kleine Agentur ist, die du in deiner Agentur halt hast. Und was dann ist die Frage so, wer ist denn am Ende vielleicht sogar ein Accounter? Ne? Also weil du gerade Management gesagt hast, Bärbel, so für das Thema Influencer-Marketing. Wer ist denn der Kreative? Wer ist denn der Ideengeber, der Impulsgeber? So, wer entwickelt denn die Idee mit den Creators, mit den Social-Media-Managers und so weiter und so fort? Also ich glaube, 100% kreative Till I Die. Und vielleicht ein bisschen sehr kulturelle schön. Übersetzerin. Wenn das
dann, sind wir aber jetzt froh, weil sonst wärst du ja in dem Podcast total falsch gewesen. Man hat ja schon gemerkt, dass du auf jeden Fall für Kreation brennst. Kim, schaffen wir noch einen kleinen Ausflug zum Future-Thema, zum nächsten Future-Thema Branded Entertainment? Oder?
Ja, du, es brennt mir unter den Nägeln, weil ich wollte das gerne noch apropos Labeling und zwischen den Schubladen und eine weitere Schublade aufziehen, weil
bitte.
Wenn man jetzt gerade, sei es die Campaign oder im Social Feed irgendwie liest, dann hat man das Gefühl, alle Kreation ist gerade Branded Entertainment und es ist der neue heilige Gral. Direkt nach Cultural Marketing ist jetzt das nächste Ding Branded Entertainment. Muss das so? Also, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, ne? Also
so, muss so jetzt ganz neu jede ist Marke, eigentlich auch nicht mehr.
Naja, aber muss jede Marke jetzt eine eigene Kochshow haben? Und also ist das jetzt die Art von kreativer Exzellenz? Und
oder ein Microdrama, das ist ja das in the latest shit, ne? Ein Microdrama.
Das stimmt, aber es wurde viel drüber gesprochen und jetzt kommen zumindest mal die ersten. Das war ja eigentlich der internationale Trend, der sehr lange gebraucht hat, finde ich, bis dann sozusagen die ersten Jünger und Jüngerinnen es geschafft haben, dass die Marken sich drauf einlassen. Jetzt zuletzt gestern, glaube ich, über den BVB gelesen. Ja, genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Branded Entertainment, Microdrama, you name it.
Ob was braucht oder nicht?
Ja, wie guckst du drauf? Ist das jetzt das nächste große Ding? Müssen alle also Marken das machen?
Also, sagen wir mal so, es ist mal wieder ein No-Brainer. So, es ist ein Konsumentenverhalten und es ist ja so, wie du halt konsumierst und also ihr müsst halt wissen, wenn ich etwas wirklich nicht kann, ich bin unfassbar schlecht mit Namen. Ich bin der schlechteste Mensch. Ich kann mir Gesichter merken, ich kann mir keine Namen merken. Ich werde euch das im Nachgang nochmal schreiben, seinen Namen, weil ich jetzt wieder nicht drauf komme. Das ist der eine Dude, der war, glaube ich, bei Berlin Tag und Nacht. Und der hat während Corona so geil sein TikTok halt aufgezogen, im Mikrodrama-Vibe. Und hat dann wirklich immer so Cliffhanger gehabt. Und dann war der weg und dann kam die nächste Folge, aber so 4 Tage später und du hast einen Knall gekriegt. So, und du warst immer so dicker, ist das dein scheiß Ernst? Und ich kann es halt einfach gar nicht. Ne? Ich hasse es, wenn ich eine Serie gucke, ich sitze ein Jahr oder ein halbes Jahr sitze ich es aus, bis alle Folgen auf einmal da sind, damit ich durchbingen kann. Ich kann nicht jeden Donnerstag auf eine Folge warten wie vor 20 Jahren. Das funktioniert bei mir nicht. Und dieses Microdrama-Ding hat er damals zum Beispiel schon gemacht. Und zwar super cool, weil damals schon die ersten Brands an ihn angetreten sind und die wurden dann super im Product Placement irgendwie super nice implementiert. Jetzt ist es irgendwie ein großes Thema und ich sehe das genauso. Real Talk, you can hate me now. Ich hatte mal bei Mathe eine Chefin, die war cool und die war auch strategisch, ne? Und die hat irgendwann mal in einem Termin zum Kunden gesagt, aber brauchen wir jetzt wirklich noch einen Brand-Channel? Und der Kunde, dem ist so alles aus dem Gesicht gefallen. Der war so, ja klar, die wollten ja Geld geben. Und sie sagt so, ja, weiß ich nicht, ob wir das gerade brauchen. Und das hat so viel mit mir gemacht. Und ich fand das so cool, weil sie einfach gesagt hat so, naja, wir haben einmal einen Steady Drumbeat, die Leute konsumieren so oft. Warum musst du denn jetzt noch einen neuen Kanal aufmachen? Wer soll dir denn folgen und warum? Und das denke ich mir bei Branded Entertainment halt auch so. Wenn es sich wirklich gut einfügt, wenn du wirklich eine Geschichte zu erzählen hast, wenn du denkst, du kannst einen geilen Twist da hinkriegen, Engel hinkriegen, kannst eine neue Zielgruppe erschließen, be my guest, dann mach es halt so. Aber wenn du jetzt irgendwie denkst, das ist der nächste heiße Scheiß und weil jeder das macht, muss ich es auch machen, so wie jeder, weil sie nicht gedacht hat, er müsste einen Rap-Song machen über seine Marke, weiß ich nicht, ob das jeder braucht so. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, du musst einfach, again, am Ende schließt sich der Kreis mit Community. Was will denn deine Community? Will sie ein Branded Entertainment Format? Findet das in der Community Management, also in der Kommentarsektion statt? Fragen die danach, wie cool wäre es, wenn Edding eine eigene Serie hätte? Ja, okay, cool, dann können wir darüber nachdenken. Aber Dicker, wenn keiner danach kräht, dann muss, also weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. Also, make it make sense. Dann ja, sonst nein. Habe ich jetzt
Gabel, hast du noch? Nein. Ob du viel geflucht hast?
Ja, ich fluche manchmal ein bisschen.
Ja, 5 Euro ins Schweinchen, auf jeden Fall.
Na gut, hab ich den Kopf hinter mir stehen, aber es ist okay. Okay.
Ich habe gerade mal auf die Fragen geschielt, aber ich glaube, die sind jetzt wieder, die werden dann wieder so detailliert und dann fasern wir wieder so aus, wenn wir jetzt nochmal irgendwie einen neuen Topf aufmachen. Ich finde, das war echt schon ganz cool, auch was Shorty gerade zu diesem Thema gesagt hat. Deswegen weiß ich nicht, ob wir schon zur finalen Frage kommen können. Was denkst du, Kim?
Ja, finde ich schon. Willst du die? Willst du die stellen?
Ja, also wir haben dann immer eine Frage, die uns bei What's Next Creatives am meisten interessiert. Was ist denn gerade so die zentrale Frage oder Herausforderung, die dich in deinem Business-Kontext, Agency-Creative-Kontext am meisten beschäftigt und für die du selbst vielleicht noch gar keine Lösung hast?
Boah, es ist eine Mischung aus vielem. Es ist viel, ich bin ja daran nicht gut, ne? Aber es ist viel wahrscheinlich Automatisierung, aber hear me out, nicht im Kontext von, wie baue ich jetzt die nächste Datenbank oder die automatische Antwort-E-Mail, sondern der ganze Prozess von Influencer-Marketing, ob der sich generell, oder Creator-Marketing, Cultural-Marketing, name it, wie er sich verschlanken lässt oder ob er sich überhaupt verschlanken lässt. Weil ich habe eine starke Meinung dazu und das ist, wir gehören oder Influencer und Creator-Marketing inklusive Konzeption und allem ist ein Bereich, wo KI uns eher weniger weiterbringt, to be honest. Im Kontext von, wir arbeiten halt mit Menschen zusammen. So, weißt du, jeder hat ein anderes Wehwehchen. Ich kann keine Mails automatisieren, weil du schreibst mir, Kim, hey, pass auf, ich muss mit dem Hund zum Tierarzt, ich melde mich in 3 Stunden, vielleicht müssen wir das Go-Live schieben. Da kann ich dir nicht eine automatisierte Mail schicken, wo einfach nur Tamam drin steht. Das ist ja auch irgendwie Quatsch so. Weißt du, da muss ich irgendwie darauf eingehen. Ich muss auf dein Bedürfnis eingehen, muss sagen, okay, so und so können wir das machen. Andererseits denke ich mir dann halt auch so, manchmal sind es so viele kleinteilige Mails, die ich über den ganzen Tag schreibe, wo ich mich frage, so, ist das jetzt ein Anruf, den ich irgendwie hätte machen können? Aber die wollten irgendwie nicht anrufen. Also gibt es eine Lösung dafür, die Menschlichkeit vermittelt mit der Hilfe von KI? Mhm. So, weil unser Department ist Menschlichkeit, das ist eine Konzeptentwicklung. Manchmal stehen Creatorinnen auf dem Schlauch, weil die so verkopft sind, weil die sich halt auch denken, so, ich muss dem Briefing jetzt so nahe kommen. Und dann gehen sie so weit von sich wieder weg, weißt du, was ich meine? Und die dann wieder einzufangen, kann mir der KI helfen? Oder ist es wirklich der 2., 3., 4. Call mit den Creatorinnen, den ich habe, um dir wieder zu sagen, so, nee, ich will dich, ich habe dich eingekauft, weil ich dich will und nicht, damit du mir jetzt das Briefing vortanzt. Das sind so die
Dinge. Das ist aber eine geile, eigentlich ist es eine richtig gute Fragestellung, ne? Weil ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der auch sehr viel Creator Management macht und der sagt, naja, es kann ja auch unterschieden werden zwischen der Brand und der Performance-Seite. Und ich glaube, wenn du jetzt wirklich einfach sagst, pass auf, ich habe eine Seite hochgeladen, da sind die ganzen Assets drauf, für die du dich als Creator bewerben kannst, du ziehst dir irgendwie alles runter und dann haust du raus. Ich glaube, diesen Teil der Wertschöpfung kann man super automatisieren, aber alles, safe, was Branding, Creative, Persönlichkeit und so weiter betrifft, da bin ich total bei dir. Ne? Also vielleicht gibt es so ein bisschen Enablement und Support, aber im Kern, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dieser Bereich des Influencer-Marketings wirklich eine Zukunft hat, weil er zutiefst persönlich ist. Das ist doch geil. Also das ist doch toll. Ich würde das auch unbedingt so machen.
Weil du kannst ja nirgendwo deine Idee hinterlegen. Ne? Wenn du mich als Creatorin einbuchst, Kim, und sagst, ich möchte mit Shorty arbeiten, weil Shorty so sehr, keine Ahnung von Hip-Hop hat, ich weiß es nicht so, dann hilft es ja nicht, dass ich dir irgendwie ein Dokument hochlade mit einem Storyboard. Du musst mit mir in den Call gehen. Du musst die Idee mit mir entwickeln. Ich, vor allen Dingen müssen wir die Idee ja um mich herum bauen und nicht um die Marke herum bauen. Das ist ja auch schon, oder beziehungsweise stuffen. Das normale Influencer-Marketing war, wir haben eine Idee, welche 3 Fußballer können wir da jetzt irgendwie einbuchen, die passen, weil es eine Fußballkampagne. Mhm. Jetzt haben wir eine Persönlichkeit, wo wir die Idee drum herum bauen, weil wir wollen mit der Person arbeiten, weil da kannst du nicht automatisieren. Wo sollst du das denn automatisieren?
Ach, eine schöne Frage. Weißt du, was lustig ist? Bärbel, jetzt können wir es ja sagen. Shorty hat gesagt, ich spreche über alles mit euch, nur nicht über KI. Jetzt hat sie selber vorhin KI erwähnt und jetzt zum Schluss haben wir über Automatisierung gesprochen.
Genau, genau. Und dann endet sie mit KI. Das ist wirklich lustig. Also es kommt keiner vorbei an dem Thema.
So, da kann ich euch, da gebe ich euch aber ein kurzes Ding zu mir mit. Ich habe gesagt, ich habe 2 Dinge in meinem Leben gesagt. Das erste, was ich immer gesagt habe, ist, ich werde niemals nach Berlin ziehen. Das ist mir zu groß, das ist mir zu dreckig, habe ich gar keinen Bock drauf. Naja, bin jetzt seit 11 Jahren da. Und ich habe gesagt, ich werde niemals zu Jungformat gehen. Ist mir egal, ich werde niemals, ist mir alles viel zu wild, mache ich nicht. Und das hat auch nur so semi-gut funktioniert. Also ihr merkt, wenn ich sage, ich mache was nicht, mache es wahrscheinlich doch.
Ja. Hier, und jetzt nochmal ein kleines Geheimnis von Kim und mir, fiel mir die ganze Zeit ein. Kim und ich waren mal zusammen Sneaker kaufen.
Das stimmt. Weißt du was, die habe ich heute an.
Nein, zeigen. Ja. Okay, warte. Okay. Warte.
Die da. Ach so, willst du das?
Ja, natürlich will ich das. Ach, sehr gut.
Ja, ich habe keine gefunden an dem Tag, aber noch eine Verbindung. Ja.
Sehr schön.
Ja, ich würde mich gerne das nächste Mal zum Sneaker-Shopping anmelden, weil...
Ja, ja, also das müssen wir dann vielleicht mal zu Trip machen, genau.
Ist nämlich meine Empfehlung für euch. Complex ist mein Lieblingsoutlet auf YouTube. Und Jola Puma hat ein Format, das nennt sich Sneaker Shopping. Da geht Barack Obama Sneaker kaufen, da holen sie sich alle möglichen krassen Leute hin. Und das ist das eins von deinen Lieblingsformate, die ich, es erfüllt mein Herz mit so viel Freude. Gebt euch das mal. Es gibt niemanden, der da nicht war gefühlt. Und gebt euch das, ich liebe das sehr.
Guter Tipp. Ach, sehr damit gut. Gehen wir jetzt raus. Das finde ich gut.
Genau.
Jordi, tausend Dank. Es hat Spaß
gemacht. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht mit dir.
Bärbel, Dito, an dich auch. Macht's gut.
Bis dann.